wir kamen wirklich von einer Katastrophe in die nächste, kann man jetzt sagen, ne? Also wir hatten das Brotbusiness auf Pause gelegt, haben gesagt, okay, wir pausieren das, wir nehmen das aus den Supermärkten raus, wir recovern, aber wir haben ja noch ein zweites Business, lass uns darauf fokussieren, damit weiter uns über Wasser halten, haben hart dafür gearbeitet und hatten richtig eine volle Pipeline und über Nacht war die weg. Und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein.
Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Heute ist Monique Menesi mein Gast. Monique lebt seit 10 Jahren in den USA, aktuell im sonnigen Kalifornien und unterstützt mit ihrem Unternehmen Frauen beim Start in die Selbstständigkeit. Dazu ist sie auch noch Podcasterin und jetzt seit neuestem auch noch Buchautorin. Ich folge Monique schon länger und ich habe immer den Eindruck, dass ihr Tag mindestens 48 Stunden hat bei dem, was sie alles auf die Beine stellt. Und ich muss unbedingt hinter das Geheimnis kommen, wie sie alle diese Themen unter einen Hut bringt. Vielleicht erfahren wir heute gemeinsam in dieser Podcast-Episode, wie sie das alles macht. Ein herzliches Willkommen bei den Work-Life-Stories, Monique Menesi.
Oh, vielen Dank, Mona. Erstmal bin ich ganz stolz, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf, weil dem folge ich ja auch schon eine Weile. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier dein Gast sein darf, muss ich sagen. Also vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du bei mir bist, Monique. Ja, bei uns in Deutschland ist heute ein verregneter Novembertag. Nachdem wir ungefähr 3 Wochen lang Hochnebel hatten, also es fühlt sich schon fast wie eine Abwechslung ein. Also jetzt mach uns zum Start der Episode gleich mal neidisch und erzähl uns, von wo du zugeschaltet bist, meine Liebe.
Also ich lebe in Encinitas. Das ist ein ganz kleiner Ort, bekannt interessanterweise, weil hier einer der Yogananda-Tempel ist. Sehr chilliger Beachort in Südkalifornien, so eine halbe Stunde oberhalb von San Diego. Und wir haben jetzt 11.30 Uhr morgens und es sind 17 Grad. Und das ist ganz typisch für hier. Es ist immer 20 Grad, kann man sagen. Es ist auch nie mehr als vielleicht maximal 25 Grad und es ist ganz selten unter 15 Grad. Und das ist es, warum es hier so lebenswert ist und so schön ist.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, das, wenn man im November in München sitzt, dann hört sich das schon nach einem Traum an. Also ich freue mich sehr für dich.
Ich verstehe das, weil wir haben ja auch lange in München gelebt und deswegen kann ich das, obwohl es ja auch schlechtere Orte gibt als München zum Leben, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut. Ich habe heute meine Sonne im Herzen. Alles gut. Genau, bei uns beginnt gerade die Weihnachtszeit und da kann man sich ein bisschen Licht und Wärme schaffen und das mag ich durchaus auch.
Also ich habe immer gesagt, ich habe nie Heimweh, ich habe immer nur Münchenweh. Also ja. Ich habe in all den Jahren, die wir hier leben, immer nur wirklich München vermisst. Und deswegen finde ich, gibt es schlimmere Orte und Plätze zum Leben.
Absolut, absolut. Ich bin auch sehr gern hier. Ich bin ja auch keine gebürtige Münchnerin, aber ich bin auch sehr glücklich und zufrieden hier. Monique, du unterstützt Frauen dabei, ihre Geschäftsidee oder ihr Herzensprojekt an den Start zu bringen. Nicht nur in den USA, sondern du arbeitest international. Erzähl doch mal kurz von deinem Business.
Also, ich bin ja schon ganz, ganz lange selbstständig in meinem Leben und habe mich echt immer total einsam gefühlt und habe wirklich so viele Frauen getroffen, wo ich dachte, warum machen die das nicht, was die so gerne machen möchten? Warum sind die nicht mutig genug? Und das hat mich irgendwann nicht mehr losgelassen. Und ich habe so Anfang der Pandemie angefangen, das Konzept zu entwickeln, mal alles aufzuschreiben. Wie baut man denn ein Business auf? Was sind die logischen Schritte? Und habe daraus dann so einen Mastermind-Kurs kreiert, wo die Bestandteile sind, eine Gruppe zu haben, weil ich das eben so wichtig finde, mit Frauen gemeinsam in einer Gruppe zu arbeiten, aber auch eine ganz intensive Online-Komponente. Und ich nenne das immer so ein Umsetzungscoaching, weil doch ja jeder individuell ist und auch andere Dinge braucht und auch andere Businesses hat. Und daraus, wir sind jetzt im dritten Jahr, ist wirklich ein super erfolgreiches und schönes Konzept geworden. Und ich habe deutschsprachige Frauen, die in Australien leben, in der Türkei, ganz viele hier in den USA, auf Hawaii, in Südkorea, auch viele in Deutschland, also überall auf der Welt. Und das ist, finde ich, was ganz Besonderes, die Frauen zusammenzubringen, weil die einfach merken, dass sie alle die gleichen Themen haben. Und das muss gar nicht irgendwie das sechsstellige Business sein, ne? Darf es, aber muss es gar nicht, sondern es kann auch sein, ein Podcast und dahinter ein Business oder ein Buch und aus dem Buch ein Business kreieren oder ein Zeitbusiness neben dem Job. Oder es gibt auch welche, die haben eine Million investiert, um ein Airbnb aufzubauen oder sowas. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Businesses, aber die Themen sind immer die gleichen, was da so die Hürden drin sind.
Spannend, ja. Es sind wahrscheinlich Frauen, die sich im wirklichen Leben nie getroffen hätten, die sich jetzt in deiner Community treffen können.
Genau. Ja, und spannend. Das ist total schön. Und das ist total schön zu sehen. Ja.
Das glaube ich. Du bist vor 10 Jahren mit deiner Familie ausgewandert, obwohl du auch in Deutschland erfolgreich als Coach und Trainerin unterwegs warst. Ihr habt, habe ich gehört, die Green Card gewonnen. Das finde ich ja total spannend. Wie ist es dazu gekommen?
Also ich muss vielleicht einmal nochmal zurückspringen. Wir beide, mein Mann und ich, kommen beide aus der Reisebranche. Ich war 15 Jahre, hatte ich 4 eigene Reisebüros, bin also schon ganz, ganz lange auch in meinem Leben oder eigentlich fast immer selbstständig gewesen. Haben die irgendwann, als mein zweites Kind auf die Welt kam, verkauft, sind dann, hatten auch immer diese Sehnsucht, im Ausland zu leben, sind damals nach Dubai, Katar, dann in die Schweiz und kamen dann eben nach München. Und es war aber immer wieder diese Sehnsucht da, vor allen Dingen bei mir eher so das Abenteuer, bei meinem Mann, der ist in Frankfurt mit Amerikanern groß geworden, hat American Football gespielt, also hat für amerikanische Airlines gearbeitet und für den war Amerika immer the place to be. Und der hat, ja, immer schon. Und der, also wenn du den so kennenlernst, dann weißt du auch, der ist im Herzen Amerikaner irgendwie. Und dann hat der immer die Green Card Lotterie gespielt. Also es gibt auf der ganzen Welt, bis auf ein paar Länder, die dürfen daran nicht teilnehmen, eine Lotterie für die Green Card. Ich glaube 90.000 oder so verlosen die. Nagel mich jetzt nicht fest, aber irgendwie so eine relativ große Summe, anteilsmäßig auf verschiedene Länder aufgeteilt. Und wir haben die gespielt und haben dann 2012 in der Green Card Lotterie gewonnen.
Wahnsinn.
Und man gewinnt jetzt nicht die Green Card, sondern man muss sich dann eigentlich nochmal bewerben, man muss dann seine Zeugnisse einreichen, seine finanziellen Mittel, also man muss dann schon einen gewissen Prozess durchlaufen, deswegen dauert das Ganze dann auch oft nochmal ein Jahr oder anderthalb, bis man dann wirklich auch reisen kann und also wirklich dann das Visum im Pass hat und damit dann sozusagen die Green Card dann hinterher erhält.
Es ist doch noch ein relativ langer Prozess dran, auch wenn man eigentlich denkt, man hat das ersehnte Dokument schon in den Händen. Ja, wie hat sich das angefühlt? Wie ist das? Was ist das für ein Moment, wenn man da, rechnet man damit oder?
Nein. Also mein Mann hat da, wir haben ja in Unterhaching im Süden von München gewohnt. Ich war ziemlich gut als Trainer und Coach für auch in der Reisebranche etabliert. Es lief richtig gut. Wir waren gerade im Umzug in ein anderes Haus und mein Mann rief mich aus der S-Bahn an und Tränen aufgelöst und ich dachte, was ist jetzt passiert? Und er so, halt dich fest, wir haben die Green Card gewonnen. Und ich so, ach, nein. Ne? Also ich konnte das gar nicht. Bei mir hat das lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und ich wollte auch erstmal gar nicht weg. Das war also sein Traum. Ich konnte das gar nicht greifen. Aber dann hat sich bei mir auch beruflich was verändert. Bei ihm hat sich beruflich was verändert. Und wir hätten eh quasi beide wieder von vorne oder neu angefangen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein Zeichen. Jetzt ist die Chance. Und das war dann Anfang 2014. Also quasi schon auch 2 Jahre, nachdem wir die Green Card gewonnen hatten. Und dann haben wir gesagt, lass uns das probieren. Lass uns ein Jahr nehmen und wir können immer wieder zurück. Und aus einem Jahr sind jetzt fast 11 Jahre geworden.
Wahnsinn. Ja, jetzt oder nie, ne?
Ja, sehr die schön. Kinder waren 8 und 12. Und das sage ich auch ganz vielen. Man hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Man gewinnt ja immer daran, weil wir kommen ja zum Glück aus einem Land, in das man immer wieder auch zurückgehen könnte, wenn man das wollen würde oder müsste. Und von daher hat man ja eigentlich nichts aufzugeben. Oder man gibt nichts auf.
Jetzt ist Kalifornien eure Heimat, aber ihr habt über die Jahre in vielen verschiedenen Staaten gelebt, oder? Wo seid ihr beruflich gestartet, als ihr in die USA gegangen seid?
Also erstmal haben wir gar keine Vorstellung gehabt. Wir kannten beide die USA, aber es ist ein Unterschied, ob du einen Platz zum Leben suchst oder ob du Urlaub machst. Und wenn du Urlaub machst, machst du das meistens an Orten, wo du irgendwie nicht leben willst oder würdest. Ja, da machst du das klassische Westen oder Florida oder was auch immer. Und wir haben erstmal eigentlich den günstigsten Flug gebucht und der ging damals nach Seattle. Und da haben wir uns dann ein Wohnmobil genommen. Wir hatten 3 Monate Zeit. Wir haben die Kinder etwas eher aus der Schule genommen und sind irgendwann mal in Florida gelandet. Das ging dann aber irgendwie gar nicht für mich. Flach, heiß, schwül, Mücken. Und so hat es uns dann irgendwie das Leben quasi nach North Carolina gebracht. Das sagte mir zu dem Zeitpunkt gar nichts. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Ich war da noch nie. Ich wusste auch nicht, was auf uns zukommt. Aber es stellte sich wirklich heraus, dass das ein super Platz für uns zum Start war, weil da waren viele deutsche Firmen. Das ist eine tolle familiengerechte Gegend, bezahlbare Häuser. Und es ist auch in der Tat heute wirklich noch eine gute Gegend, um zu starten. Und da haben wir dann eigentlich so die ersten 3 Jahre verbracht. Und ich hatte erstmal einen Job in einer deutschen Firma, im Personalbereich. Mein Mann hat für die Bank angefangen. Und wir haben aber sehr, sehr, sehr schnell gelernt, hier ist das Land, um selbstständig zu sein. Jetzt war ich ja auch mein Leben lang schon selbstständig. Und wir haben festgestellt, deutsche Firmen haben ein großes Problem, mit gute Mitarbeiter zu finden oder Menschen, die aus Deutschland rüberkommen, haben eine große Schwierigkeit, hier erfolgreich zu sein oder deutsche Firmen hier aufzubauen. Und in der Nische haben wir uns dann eigentlich im gleichen Jahr noch, wo wir ausgewandert sind, auch schon fast selbstständig gemacht und konnten auch relativ schnell Vollzeit davon leben.
Das ist ja toll. Gleich so einen Schritt den anderen ergeben und dann ist das gleich in die richtige Richtung gegangen. Aber hat wahrscheinlich auch geholfen, dass ihr diese Erfahrung der Selbstständigkeit schon mal gemacht hattet. Das hat euch sicherlich den Start noch ein bisschen leichter gemacht, oder?
Ja, und es ist natürlich, kommt dazu, dass es in den USA sehr viel einfacher ist, sich selbstständig zu machen. Du brauchst keinen Meistertitel. Menschen öffnen dir viel schneller die Tür und sagen, ach, wir probieren das einfach mal. Und unser erster großer Kunde war in der Tat nicht mal eine deutsche Firma, sondern eine mexikanische Firma, für die wir ein ganzes Werk ausgestattet haben mit Personal und Personal entwickelt haben. Und da konnten wir halt erstmal auch echt gut Geld verdienen, was uns dann so ein bisschen die Sicherheit gegeben hat, daran weiterzubleiben und unsere Jobs aufzugeben.
Ja, der Unternehmer-Spirit ist ein bisschen anderer in den USA, ne? Das ist zum Start sicherlich hilfreich.
Ja, sehr schön. Total.
Wie war das denn für deine Familie und insbesondere für deine Kinder? Immer wieder Umzüge, immer wieder Neustarts, weil in North Carolina seid ihr ja dann auch nicht geblieben, sondern es ging ja noch ein paar Stationen weiter. Das heißt, wenn sie 8 und 12 waren, gab es ja viele Umzüge, immer wieder neue Freundeskreise, immer wieder neue Schulen. Fanden die das gut oder haben die das eher als problematisch angesehen?
Also als wir in die USA kamen, sind unsere Kinder super gut in der Schule gestartet. Unsere Tochter hatte das große Glück, ihre Drittklasse-Lehrerin war halb Deutsche, also deutsche Eltern. Das heißt, die sprach Deutsch, die konnte deutsche Bücher smooth erstmal reinbringen. Unser Sohn fand das alles ein Riesenabenteuer. Und ich glaube, so die erste Zeit fanden die auch total spannend. Also das war für die toll. Das Schulsystem war so einfach. Die haben so viel Rückmeldung gekriegt. Also es lief wirklich richtig gut. Allerdings unser Sohn wollte auch immer nach Oregon, nach Portland. Da waren wir ja quasi auf unserer Hinreise auch hergekommen. Und das war ein Ort, da hat er sich rein verliebt. Da lebt er auch sogar heute noch. Und bei ihm fing das irgendwann an, dass er einfach da aus diesen Südstaaten weg wollte und nach Oregon wollte. Zeitgleich haben wir ein zweites Business aufgebaut, eine deutsche Sauerteig-Brotbackmischung, weil wir haben natürlich das Brot vermisst. Das ist ja auch echt gar nichts hier in den USA. Und damit hatten wir auch in Charlotte begonnen und haben das dann auch auf einer Messe präsentiert und haben einen riesen Hype von Beginn an für dieses Brot gehabt. Und wir wussten, Portland ist einfach eine Stadt im Portland, Oregon, genau auf der anderen Seite. Also weiter weg könnte man auch gar nicht ziehen von Charlotte, North Carolina im Südosten und Portland, Oregon im Nordwesten der USA. Und wir haben aber gesagt, okay, unser Sohn möchte unbedingt dahin. Der ist einfach hier nicht mehr happy. Wir haben jetzt dieses Brotbusiness gestartet. Ja, und dann haben wir das, also alles, was wir gemacht haben, haben wir immer als gemeinsame Familie beschlossen. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt und ihr müsst mit, sondern wir haben immer Wochen, manchmal sogar Monate die Entscheidung abgewägt, für und wider, uns informiert, genau reingefühlt und unsere Kinder gefragt. Und wir waren uns alle einig, gut, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir den Schritt machen. Und so kam es dann, dass wir Anfang 2018 eben nach Oregon umgezogen sind und da auch wieder neu gestartet sind. Und das war für meine Kinder auch recht einfach. Also der Connor hatte schon ein paar Freunde dort. Und ich glaube, in den USA ist das auch nicht so schwierig, weil die Klassen sammeln sich eh jedes Schuljahr neu. Es ist nicht wie bei uns, dass du in die vierte Klasse kommst und du bist mit den gleichen Kindern bis zum Ende zusammen, sondern jedes Schuljahr werden die Klassen neu gemischt und die Kinder lernen, Kinder zu integrieren. Und deswegen, es kommen auch ganz oft unter dem Jahr Kinder da rein oder gehen oder ziehen um. Und das ist in den USA überhaupt keine Schwierigkeit, so Wechsel für Kinder zu verkraften, ja, finde ich.
Ja, man zieht ja mehr um in den USA. Mhm. Ne? Und das ist ja auch schon, sind ja schon distanzseitig riesige Strecken, also riesige Umzüge,
ja,
die auch ja alles zurücklassen muss, wenn man.
Und auch oft während des Jahres, ne? Weil in den USA kann man durchaus innerhalb von einem Tag seinen Job verlieren. Und dann muss man einfach flexibel sein und muss dann, um die Familie zu ernähren, vielleicht einen adäquaten Job in einem ganz anderen Bundesstaat annehmen. Das heißt, die Schulen sind sehr inclusive. Also wenn jemand dazukommt, werden die immer sofort integriert und mit in die Community quasi reingenommen.
Also war das für die Kinder dann wahrscheinlich kein Selbstläufer, aber durchaus keine so große Hürde, wie man denken könnte. Und wenn ihr das als Familie zusammen entschieden habt, dann waren das ja auch gut gewachsene Entscheidungen und wo dann alle dahinter stehen konnten. Und dann hat man es halt wieder neu probiert, oder?
Auch, und was ich meinen Kindern immer versucht habe zu vermitteln, ist, du gibst nie auf, du gewinnst immer dazu und es liegt an dir, wie du die Freundschaften pflegst aus den Zeiten davor. Das heißt, es liegt an dir, weiter in Kontakt zu bleiben oder auch nicht, muss man ja nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, du verlierst einen Menschen, ist es ja an dir, weiter in Beziehung zu bleiben. Man kann sich besuchen, man kann telefonieren, ne? Und die Cammy hat ja auch in der Tat zum Beispiel auch immer noch zu Freundinnen in München Kontakt, bis heute nach 11 Jahren. Ne? Und das liegt ganz stark natürlich an den Eltern, dass die dahinter sind, aber auch an den Kindern. Und wenn die so dieses Mindset haben, dann und immer nur in Fülle denken, ja, das kommt wieder mein Mindset, ne? Ich denke dann eher immer in Fülle als im Defizit. Und ich glaube, das habe ich immer versucht, meinen Kindern auch beizubringen.
Mhm. So war das ein großes gemeinsames Abenteuer. Mhm. Man hört und spürt schon, du bist ein wahnsinnig positiver Mensch und liebst auch die Überholspur. Aber ich weiß aus deiner Geschichte, auch dich hat es einmal eingeholt und du musstest dir mal eingestehen, dass es so, wie du es machst, nicht mehr weitergeht, weil es dir auch nicht gut tut. Magst du davon mal ein bisschen berichten?
Ja, also als wir dann 2018 eben nach Oregon gezogen sind, hatten wir ja parallel eben das Recruiting- und Coaching-Business und haben ganz massiv dieses Brot-Business aufgebaut. Und das entwickelte sich wirklich so krass schnell, dass wir in ganz viele Supermärkte kamen. Wir sind auf ganz vielen Messen gewesen, auf ganz vielen Farmersmärkten gewesen. Aber wer schon mal ein Produktbusiness aufgebaut hat, der weiß, dass du erstmal unglaublich viel Geld in die Entwicklung steckst, in das Material steckst. Und dafür war das Business dann einfach zu klein, dass wir hätten so viel erwirtschaften können, dass wir es wieder investieren konnten. Und wir sprechen da wirklich von Paletten an Mehl, Paletten an Verpackungen, die zu unseren Produzenten gingen, die wir dann an Whole Foods geschickt haben, an die verschiedenen Supermärkte. Und das haben wir alles aus unserem Geld, was wir im Recruiting-Business verdient haben, investiert. Und irgendwann ging das einfach nicht mehr. Wir haben nur noch gearbeitet. Dann haben wir geguckt, ob wir Investoren finden. Wir waren sogar bei Shark Tank. Das ist sowas wie Höhle der Löwen, um einfach Geld zu bekommen, um diesen Wachstumsschritt hinzubekommen, in noch mehr Mengen zu produzieren und damit Mitarbeiter einstellen zu können. Und das ist uns aber in dieser kurzen Zeit, so schnell, wie sich das entwickelt hat, einfach nicht gelungen. Und da mussten wir die Reißleine ziehen. Wir waren so erschöpft, wir konnten einfach nicht mehr. Und da haben wir dann wirklich alles untergestellt, haben unseren Wohnwagen rausgezogen, haben erstmal uns in so ein 5-Sterne Camping-Resort auf den Rücken. Ich habe uns auch immer wie so eine Schildkröte auf dem Rücken gelegen und mussten uns erstmal wieder sammeln. Und so sind wir dann eben auch nach Südkalifornien gekommen von Oregon. Und dann, das war so kurz bevor die Pandemic losging. Und da mussten wir uns eben wieder ganz neu sortieren und eigentlich wieder bei Null anfangen.
Hattest du mal das Gefühl, dass es für dich oder für euch mal nicht weitergeht in den USA? Weil, wie du ja schon gesagt hast, das soziale Netz ist ja durchaus etwas dünner in den USA, gerade so in Richtung Krankenversicherung und auch so andere Themen, die man nun mal benötigt zur Bewältigung des täglichen Lebens. Hattet ihr da mal das Gefühl, nee, für uns geht's jetzt hier nicht weiter, wir gehen zurück nach Europa?
Also es geht nicht weiter, das Gefühl hatten wir ganz bestimmt da, aber nicht im Sinne von, wir müssen jetzt zurück nach Europa, sondern dieses, es geht nicht weiter, war, wir können so nicht weitermachen. Was können wir jetzt tun, um wirklich all das, was wir quasi investiert haben, was wir verloren haben, auch dadurch, dass wir nicht weitermachen konnten, dass wir nicht wachsen konnten, was können wir jetzt aus dem Gelernten machen, anders machen, um hier wieder Geld zu verdienen und wieder uns auf sichere Beine zu stellen? Und ich kann mich gut erinnern, meine Nachbarin kam zu mir und sagte, Monique, du siehst scheiße aus, so geht das hier nicht weiter, aber guck mal, was du gelernt hast und was ihr auf den Weg gebracht habt. Mit dem, was du damit machen kannst. Also was hast du jetzt an krassen Sachen gelernt, aus denen du was weiterentwickeln kannst? Und das ist, glaube ich, so das Mindset, was man hier hat. Dass wir zurückgehen nach Europa, hat sich nie die Frage gestellt. Nie.
Ja, die Amerikaner haben ja auch ein ganz anderes Verständnis von Scheitern, Fehlerkultur, etwas ausprobiert zu haben, was dann vielleicht in einer Sackgasse endet oder man einfach merkt, eigentlich ist die Idee gut, aber aus verschiedenen Gründen geht es jetzt an der Stelle mal nicht weiter. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv oder da kann man sehr viel von lernen, finde ich, dass die Amerikaner da von der Einstellung her einfach sagen, gut, in die Richtung geht's jetzt nicht, dann gucken wir mal weiter, wo es dann jetzt lang gehen kann.
Genau.
Du hast also praktisch den Reset-Knopf gedrückt und bist neu durchgestartet. Welche Überlegungen haben dich dann zu der Business-Idee geführt, die du heute machst?
Also erstmal haben wir uns wieder auf das Recruiting-Business konzentriert. Dann auch schon in dieser Transition-Phase, bis wir uns dann wieder hier was Festes gesucht haben, in unser Apartment eingezogen sind. Und das hatten wir auch eine richtig gute Pipeline. Das lief ja nach wie vor, Coaching und das Recruiting. Ja, bis im März 2020 dann plötzlich die Welt stillstand und dann war all die Arbeit. Also wir kamen wirklich von einer Katastrophe in die nächste, kann man jetzt sagen. Ne? Also wir hatten das Brotbusiness auf Pause gelegt, haben gesagt, okay, wir pausieren das, wir nehmen das aus den Supermärkten raus, wir recovern. Aber wir haben ja noch ein zweites Business, lass uns darauf fokussieren, damit weiter uns über Wasser halten, haben hart dafür gearbeitet und hatten richtig eine volle Pipeline und über Nacht war die weg. Und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Ne? Zum Glück haben wir hier in den USA unglaublich viel Unterstützung bekommen, muss man sagen. Also wir waren dann eben auch ein Business, was sehr impacted war und wir haben sehr viel Hilfen bekommen, was uns auch geholfen hat, über diese Zeit dann hinwegzukommen, bis es wieder sich geöffnet hat, dann die Stellen wieder kamen oder auch die Coachings wieder anliefen. Und das war ja wie so eine Pause. Und in dieser Pause habe ich für mich wirklich überlegt, was wollte ich immer schon machen? Also wo zieht's mich hin? Und das ging ja vielen auch so in dieser Covid-Zeit. Ich habe dann ja eine Yoga-Ausbildung gemacht. Ne? Ich habe dann noch ein viertes Business, wie man so will, gegründet. Das ist Mindful Leadership-Konzept, was ich auch heute noch betreibe, aber nicht so ganz promote. Aber ich habe immer wieder auch eine Handvoll Kunden, mit denen ich sehr holistisches Leadership mache und habe dann aber gedacht, das ist jetzt genau das, was ich machen möchte und da baue ich mir jetzt einfach nochmal ganz so nur aus dem, was mich antreibt, etwas auf. Und so ist das dann entstanden. So ist der Podcast dann entstanden und dann auch das Coaching-Business für Frauen, die ihr Business aufbauen.
Ja, ein Wahnsinnsweg, so wenn man seinem Herzen folgt. Du bist jetzt heute, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, du bist zweifach Podcasterin oder Doppelpodcasterin. Mhm. Ich glaube, da gibt es gar kein Wort dafür. Du hast nicht nur einen Podcast, du hast sogar zwei. Zum einen den Monique Menesi Podcast mit den Themen Businessaufbau leicht gemacht und der Podcast Dein Neustart USA, wo es ums Auswandern und das Leben in Amerika geht. Ich möchte mal mit dem Auswanderer-Podcast starten. Also ich weiß ja, ich habe ja auch mal längere Zeit in den USA gelebt. Die deutsche Community, die findet sich, glaube ich, egal wo man sich ansiedelt. Man findet sich halt irgendwie einfach. Aber wie bist du drauf gekommen, dass du die Themen bündeln kannst und dass die in einem Podcast interessant sein könnten?
Also das entstand in der Tat schon vor der Pandemic, weil ich immer gedacht habe, boah, so coole Leute. Ich habe, ne, also wenn du hast auch in den USA gelebt, du triffst halt Leute, die haben einfach eine geile Geschichte. Und du denkst so, wie cool ist das denn eigentlich, ne? Also was hat dazu geführt, dass die jetzt in Amerika leben? Oder welchen Weg sind die gegangen? Wie krass ist die Geschichte dahinter? Und da habe ich mir so gedacht, das ist total, und ich bin sehr auditiv. Das heißt, ich höre gerne Hörbücher und auch Podcasts. Und dann habe ich einfach mal angefangen und habe so Leute aus meinem Netzwerk interviewt, dass sie ihre Geschichte mir erzählen. Wie ist es gekommen, dass sie nach Amerika gekommen sind? Und was war so der Weg dahinter? Und so ist dieser vormals Muttersprache-Podcast sich in seiner Muttersprache, das war so die Idee dabei, in der Muttersprache sich zu unterhalten. Und das hat sich aber so schnell entwickelt, der ist so gut angenommen worden, der Podcast, dass der wirklich immer größer gewachsen ist. Und ich habe den eigentlich auch nie in dem Sinne so als Business gesehen. Das war immer sowas, so ein Hobby, was mir Spaß gemacht hat, wo ich dachte, coole, also auch heute noch, jedes Interview ist so, da ich gehe da raus und ich denke mal, oh, wie cool ist das denn eigentlich, ne? Was für eine coole Geschichte. Und das wirklich ist so
Geschichte, oder?
Voll, total tolles. Also ich bin immer so angereichert. Ich kriege wirklich wie so, als hätte ich Red Bull getrunken, wie so voll Energie geladen aus so einem Interview raus und freue mich immer, wenn dann die Folge live ist, wenn die Leute das hören und ja, so ist der quasi entstanden und ist ja auch bis heute im Prinzip noch so.
Ich weiß genau, was du meinst, Monique, mit den spannenden, interessanten Lebensgeschichten. So sind wir ja auch zusammengekommen. Ich finde das auch unglaublich bereichernd und unglaublich inspirierend und interessant, welche Wege manche Menschen gehen und wie verschlungen die Pfade manchmal sind und was sie zu ihrem Ziel führt oder was sie auf ihrem Weg ein Schrittchen weiter bringt. Genau, und aus dieser Idee ist dann ja schlussendlich auch dein gerade erschienenes Buch entstanden. Das heißt auch Neustart USA.
Genau.
Mit ganz vielen praktischen Tipps für die Realisierung des American Dream. Ich glaube, da kann ich noch sagen, Monique, herzlichen Glückwunsch zum Buchlaunch. Wie fühlt es sich an?
Ja, erstmal voll cool. Und ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich ein Buch schreibe. Das ist eigentlich entstanden, seit wir in den USA sind, kriege ich über diesen Podcast halt so viele Leute, die sagen, wie komme ich jetzt nach Amerika? Am Anfang war das oft so der Job, weil die Menschen wussten, ich arbeite viel mit deutschen Firmen, wir helfen im Recruiting-Bereich und wie können sie einen Job finden? Dann wurden natürlich die Medien wie Facebook-Gruppen und so weiter, haben auch immer mehr diese Fragen bekommen und es wurde irgendwie immer klarer, nur wenige qualifizieren sich über einen Job, hier in den USA ein Visum zu bekommen. Jetzt habe ich ja das Frauen-Business-Aufbau-Thema. Und irgendwie kamen durch den Podcast immer mehr Anfragen, kannst du mir helfen beim Business-Aufbau in den USA? Und dann habe ich gesagt, ja klar kann ich das, weil ich kenne ja nun wirklich jetzt durch meine eigenen Businesses und durch all die Interviews, die ich geführt habe, die ganzen Geschichten, wo liegen die Fallstricke, was machen Leute falsch, was machen Leute richtig, was ist der Prozess, wie macht man das? Und somit kam es dann, dass ich in diesen letzten Jahren ganz viele Leute begleitet habe, die in Amerika leben wollen, hier ihr Business aufzubauen. Und ich habe eben auch ganz viele in meinem Frauen-Mastermind-Kurs, weil es in der Tat auch oft so ist, dann, dass die Frau das Business hier aufbaut, das Visum bekommt, Mann als begleitender Partner dadurch hier ein Arbeitsvisum bekommt und hier quasi sich einen guten Job besorgen kann. Und das ist ja auch eine total tolle Konstellation. Und so ist das, dass ich jetzt gerade eigentlich 20 parallel Businesses begleite bei diesem Schritt. Und dann habe ich im Sommer da gesessen und habe gedacht, weil das Programm, was ich habe, ist ja für jede Frau auf der ganzen Welt, die deutschsprachig ist und nicht spezifisch für die USA. Jetzt schreibe ich mal alles auf, was so spezifisch amerikanisch ist für diese Businesses, für dieses spezielle Visum hier. Und da habe ich irgendwie wie so einen Wasserhahn aufgemacht. Ich habe am Strand in Kroatien gesessen und habe geschrieben. Mein Mann hat immer gesagt, kannst jetzt mal aufhören? Meine Tochter immer, wir gehen jetzt mal essen. Und ich so, nee, ich muss das jetzt noch weiter schreiben. Und habe geschrieben. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, dass daraus ein Buch wird. Und irgendwann waren das aber 270 Seiten. Und ich habe gedacht, krass, da kann ich jetzt auch ein Buch rausmachen. Und so ist eigentlich, ich hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben, ehrlich gesagt.
Der Flow war nicht zu stoppen und schon war das.
Voll. Überhaupt nicht zu stoppen. Und dann, weil ich glaube, meine Expertise ist einfach sehr, sehr speziell, was viele hier so nicht haben, weil ich komme aus dem Businessaufbau. Das ist mein absolutes Herzensthema. Das mache ich seit 30 Jahren. Und ich habe aber auch die Vorstellung oder auch die Kenntnis, das Wissen, die Erfahrung, was Amerika braucht. Und viele begleiten hier auch solche Visa-Anträge und schreiben Businesspläne für diesen Schritt. Aber die haben oftmals selber nie ein Business hier aufgebaut. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer USP, den ich habe, dass ich von Inside Out weiß, was ist denn dabei wichtig? Und viele biegen da eben auch falsch ab, weil sie mit Businesses kommen, die hier nicht sustainable sind oder Business-Ideen haben, die nicht skalierbar sind und was weiß ich. Und darum geht es halt in dem Buch. Und das ist schon cool. Also nachdem das jetzt so raus ist, habe ich erstmal realisiert, ey, du hast ein Buch geschrieben. Wie krass ist das
denn? Tolles Gefühl, oder?
Ja, ich schon. Ja.
Und es greift ja auch alles toll ineinander, weil dein zweiter Podcast, eben der Monique Menesi Podcast, beschäftigt sich ja auch mit der Unterstützung des Businessaufbaus und mit der Unterstützung, eine Community aufzubauen. Und das greift ja wahrscheinlich dann sehr gut ineinander und hat somit auch sehr gut funktioniert, oder?
Also irgendwie kommt es dann so alles auch zusammen. Das stimmt, genau.
Ja, ich werde natürlich alle Links zum Podcast und auch zu deinem Buch in den Shownotes verlinken.
Also ja, gerne auch eine Review. Also wer das Thema spannend findet, das Buch kauft, ganz, ganz, ganz wichtig, auch eine Review auf Amazon hinterlassen. Das
unbedingt. Gerne fünfsternig.
Und auch natürlich Monas Podcast, auch eine Review. Ne? Ihr wisst gar nicht, ne, das ist immer so, die Leute, die konsumieren und das ist ja auch schön, dafür machen wir das auch, aber es ist so unglaublich wichtig, dass man Menschen auch unterstützt mit solchen Reviews wie jetzt die Mona, wie mich, weil wir machen, stecken da so viel Herzblut rein, ne? Und ja, das ist für uns so krass wichtig, dass dann auch, das ist unser Dankeschön sozusagen,
ja,
das, was wir so schaffen.
Für mich ist mein Podcast auch ein absolutes Herzensthema, also vielen Dank. Und ja, die Sternchen und Weiterempfehlungen nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne entgegen. Monique, jetzt habe ich es ja eingangs schon gesagt, dein Tag hat im Gegensatz zu meinem ja 48 Stunden, ich habe nur 24. Wie schaffst du es, alles, was du so auf die Beine stellst, unter einen Hut zu bringen?
Schaffe ich nicht. Ganz einfach.
Ich auch keine 48
Stunden. Also erstmal schaffe ich das nicht. Das sieht nur so aus. Ich schaffe eine Million Sachen nicht, die ich gerne schaffen würde. Zum Beispiel habe ich vor 4 Jahren meine Yoga-Therapie-Ausbildung angefangen. Ganz toll, habe ich anfangs super viel Energie reingesteckt. Schaffe ich jetzt nicht zu beenden. Mir fehlen wirklich nur vielleicht 5, 6 Homework-Sachen, die ich machen muss. Und ich schaffe es einfach nicht, weil, und da liegt aber das Geheimrezept drin, das gerade nicht meine Priorität hat. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich in 30 Jahren Unternehmertum gelernt habe. Erstmal habe ich mittlerweile 5 Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Ich arbeite derzeit nur mit Frauen. Das heißt, es sind oft Mütter mit Kindern, die virtuell mit mir zusammenarbeiten. Und ich da gucke, in welchen Bereichen sind sie gut, was machen sie gerne und wie können sie mir diese Dinge abnehmen und wir gemeinsam uns etwas zusammen aufbauen, wo jeder von profitiert. Ja, also das ist erstmal so mein Mindset, ne? Und dann ist das so, dass ich bei weitem nicht alles schaffe, ich aber einen Fokus habe auf die Dinge, die ich gerne schaffen möchte. Und das ist zum Beispiel konstant im Podcasting zu bleiben, konstant im Social-Media-Bereich zum Beispiel auf Instagram zu sein und konstant auch Energie zu haben, neue Dinge umzusetzen. Einfach, weil das macht mir einfach so viel Spaß, ne? Also wenn das Buch ist fertig, ich habe schon meinem Verleger das nächste gepitcht. Ja, also so, das macht mir einfach total Spaß. Und das ist für mich so ein Ziel, wo ich genau weiß, dass ich dahin möchte, und dann schaffe ich das auch dahin zu gehen, weil ich dann alles andere ausblende. Dafür bleiben dann eben andere Sachen, die vielleicht für andere eine Priorität haben, bei mir einfach auf der Strecke. Und das ist dann blöd, aber alles geht halt nicht. Und ich glaube, das ist was wir Frauen lernen dürfen, dass wir gar nicht alles schaffen können.
Das geht. Und wir schaffen ja schon so viel, und wir schaffen vor allen Dingen so viel parallel. Aber ich glaube, manchmal ist die Fokussierung besser als das Multitasking, oder?
Hundertprozentig. Und man darf auf gar keinen Fall Multitasking machen. Das ist wie 1000 Apps auf dem Handy aufhaben, weil irgendwann funktioniert dann, ist der Akku leer, und dann hast du ein tolles Handy, aber es funktioniert nicht, weil der Akku leer ist. Und so geht uns das auch. Du hast so viele Ideen und Potenziale, und dadurch, dass du zu viele Sachen machst, verlierst du die Energie für das, was wirklich wichtig ist. Und ich komme gerade aus dem Coaching jetzt vor dieser Podcast-Aufnahme, wo es genau um dieses Thema geht. Eine junge Mutter mit zwei Kindern fängt gerade an, ihr Business aufzubauen. Hier im Ausland, Mann beruflich sehr eingespannt, und viele Frauen haben verloren, sich an erste Stelle zu stellen. Ne, das ist ja auch in uns Frauen und in Müttern drin. Und das ist ja auch wichtig, weil die Kinder sind am Anfang ja auch von uns abhängig und können nicht alleine. Aber es ist unglaublich wichtig, an einer gewissen Stelle einfach das zu lernen und sich wieder an erste Stelle zu stellen und das, was man selber gerne machen möchte und was man auch braucht für sich, zur Priorität zu machen. Und ich habe gestern mit meiner Tochter gesprochen, die macht gerade ein Praktikum, und die hat mir ihr Essay vorgelesen, mit dem sie sich bei Universitäten bewirbt. Und genau das hat sie als Essay geschrieben, und das hat mich so berührt. Sie hat gesagt, ich habe gelernt von meinen Eltern, was es bedeutet, sich zu etwas zu committen. Ja, und das ist nicht egoistisch, sondern es ist, sie hat, durch dass ich immer auch viel Fokus auf meine Projekte und mein Business hatte, hat sie selber gelernt, dass auch sie das darf im Leben und sich auch committen darf für etwas. Und sie hat nicht gelernt, sie muss sich immer hinten dran stellen. Und ich glaube, da liegt das geheime Rezept drin, wenn du nach einer Geheimformel fragen möchtest. Ja. Das ist immer ein schmaler Grat zwischen egoistisch sein, trotzdem für die Kinder da sein und trotzdem sein eigenes Ding durchziehen und auch das als die Priorität im Leben zu haben, neben Kinder, Familie und was weiß ich noch alles.
Das ist ein Sweet Spot, den man irgendwie finden muss zwischen all den Themen, die einen täglich so beschäftigen. Genau, also vielen Dank. Sehr schöne Einblicke. Jetzt hattest du im Sommer eine ganz andere Priorität. Du hast im Sommer 3 Monate bei uns in Europa verbracht, die Wohnung in San Diego gekündigt und bist, wenn ich das so sagen darf, als Berufsnomadin durch Europa gefahren.
Mein Mann hat immer gesagt, sag das nicht, das will ich nicht hören. Ich bin kein digitaler Nomade. Das fand er ganz schrecklich.
Ich finde das eigentlich so ein ganz, ganz, ganz schönes Bild, was das vielleicht auch ganz gut beschreibt. Ich bin dir da so ein bisschen gefolgt. Du hast dann auf deiner Tour tatsächlich Business und Urlaub verbunden, hast aber deine Geschäfte sozusagen weitergeführt. Wie hast du das hingekriegt? Wie ging das? Weil ihr wart ja in ganz unterschiedlichen Ländern.
Also wir waren fast 4 Monate unterwegs übrigens, also ziemlich genau 4 Monate. Und ich war letztes Jahr aber auch schon 3 Monate unterwegs. Aber letztes Jahr war der Unterschied, wir sind wieder zurückgekommen in unsere Wohnung. Und unsere Tochter ist mit der Highschool jetzt fertig geworden. Der Ort, wo wir gelebt haben, wir sind ja kurz vor der Pandemie eingezogen, ist immer trubliger geworden, dann neue Hotels sind um uns herum entstanden, Restaurants, und es war einfach für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir möchten einfach nochmal gucken, wo wir jetzt als Empty Nester, ne, also Kinder aus dem Haus beide, leben möchten. Mhm. Und das war echt krass. Ja, also wir haben dann wirklich alles in den eingelagert. Wir haben ein Auto verkauft von unseren beiden. Das andere haben wir unserem Sohn nach Oregon gegeben. Leider auch unseren Thermomix und den haben wir jetzt nicht mehr wieder zurückgekriegt. Auto Gott sei Dank schon. Und sind dann einfach one way nach Europa geflogen mit Hunden. Ja, also wir haben eben zwei Hunde und das war so der Grund, warum wir gesagt haben, es lohnt sich eigentlich nur, wenn wir das für länger eben auch machen. Und das war, also mir ging das sehr leicht, meinem Mann gar nicht. Also dem, das für den war das,
ja. Die Kombination die, aus Arbeiten.
Nicht arbeiten, dieses, ich habe kein Zuhause mehr, wo ich jetzt wieder hinkommen kann.
Ah, die Basisstation. Mhm.
Das war für ihn total schwierig und ich fand das eigentlich sehr aufregend und auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Und ich kann halt von unterwegs arbeiten. Der Nachteil war nur, dass ich jetzt mehr abends gearbeitet habe oder manchmal auch in der Nacht gearbeitet habe. Und du musst natürlich das Reisen um das Arbeiten herum
bauen
sozusagen. Also du kannst jetzt nicht so schnell reisen. Also ich war ja auch auf einer digitalen Nomadenkonferenz sogar in Albanien. Und da gibt es welche, die so jede Woche ihre Stationen verändern, aber das ging nicht. Also das haben wir schon echt gemerkt, dass das schwierig ist. Aber ansonsten war das schon eine tolle Erfahrung, muss ich sagen.
Und hat es auch weitgehend funktioniert, dass du alles so weiterführen konntest, wie du es dir geplant hast?
Ja, also das macht mir gar nichts aus, weil ich das über Jahre gewohnt bin. Also ich kann eigentlich wirklich überall arbeiten und bin immer sehr konzentriert und habe auch meine Termine gut organisiert. Also das ist für mich überhaupt kein Problem, das auch mobil von unterwegs zu machen.
Sehr schön. Sehr schön, dass das auch von jeder Station geht. Einfach Laptop einstöpseln und mit der gewissen Priorisierung und Fokussierung geht es dann von jedem Ort der Welt wahrscheinlich.
Ja, du musst nur ein stabiles Internet haben, ne? Das ist eben eine Voraussetzung. Und du musst on-spot dann da sein. Also kannst nicht erst warten, bis du das richtige Setting hast, dann hast du mobiles Licht mit, dann hast du mobiles Mikrofon mit und dann musst du dir einfach so eine Bubble aufbauen, wo du einfach gut arbeiten kannst. Und das, also ich bin manchmal in Bewegung sogar noch produktiver, als wenn ich irgendwo am Schreibtisch sitze, muss ich sagen.
Ja, interessant. Ja, kann man sich alles so einrichten dann, ne? Ich hoffe, die Erholung ist auch nicht zu kurz gekommen, dann trotzdem.
Also dieses Jahr war es eher nicht so erholsam wie letztes Jahr, muss ich sagen. Aber es ist ja so, wir haben ja das große Glück, wir gehen nur über die Straße und sind direkt am Meer. Und ehrlich gesagt, ist es fast bei uns erholsamer, wenn wir zu Hause sind, als wenn wir irgendwo reisen. Und von daher ist das schon okay. Und ich glaube, ich lebe auch ein Leben, seit wir auch in den USA sind und ganz besonders auch in diesen letzten 4, 5 Jahren, dass sich das nicht trennt. Ich liebe so sehr, was ich mache, dass ich das unentwegt mache. Und ich liebe aber auch mal einfach zu sein und Yoga zu machen. Oder wir gehen jeden Tag bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde am Strand mit den Hunden spazieren. Und auch das ist in unser Leben integriert. Insgesamt arbeite ich bestimmt sehr viel mehr als vielleicht jemand, der einen Job hat. Aber das fällt mir ja gar nicht so auf, weil das, was ich mache, macht mir ja total Spaß.
Weißt du? Und das ist positiv miteinander verwoben.
Ja. Genau.
Ja, ja. Jetzt möchte ich nochmal auf ein Ereignis zu sprechen kommen, wo ich unglaublich mit dir mitgelitten habe.
Ja, und leider immer noch.
Hat euch der Weg nach Europa, unter anderem nach Wien geführt, mit der Idee, das Taylor Swift Konzert anzuschauen. Und dieses Konzert konnte ja bekannterweise nicht stattfinden. Jetzt bin ich ja selbst auch Swiftie-Mom und habe mir das Konzert in München anschauen dürfen, mit allem drum und dran, mit Armbändern basteln, Wochen und Monate vor dem Ereignis, mit Outfits besorgen und 12 Stunden mit meinen Kindern in der Einlassschlange sitzen, damit man auch möglichst weit vorne ist. Monique, als ich das gehört habe von diesem Wien-Konzert, ich habe fast geweint aus Mitgefühl mit den Müttern und Töchtern dieser Welt. Du hast dann über dieses Thema auch in einer deiner Podcast-Episoden gesprochen und hast dennoch das ganze Positive herausgestellt, was in Wien dann noch möglich war. Magst du da noch mal etwas von teilen?
Also erstmal muss man sagen, unsere Tochter war ja 8, als wir ausgewandert sind, und sie ist original seit dem Moment Taylor Swift-Fan. Also es war nicht irgendwie nur, wir gehen zum Konzert, sondern es war ein Kult. Sie war Halloween verkleidet als Taylor Swift. Sie hat sich ein Jahr zuvor nächtelang um 3 Uhr aufgestanden, um Karten in Europa für dieses Konzert zu kriegen. Es gab ein Jahr lang nichts anderes, als jeden Tag über dieses Konzert zu sprechen. Also es war ihr Leben. Es war wirklich ihr Leben. Und dieser ganze Europa-Trip war eigentlich nur für Taylor Swift um dieses Konzert herum. Ne? Also wäre das alles nicht gewesen, glaube ich, wären wir gar nicht nach Europa und hätten gar nicht auch das alles so geplant. Also es war wirklich, wir waren in Europa nur wegen Taylor Swift. Man muss dazu sagen, die Karten sind ja hier unfassbar teuer. Ab über 2.000, 3.000 Dollar für eine Karte hinter der Bühne und bis 6.000, 10.000 Dollar. Ne? Also das war so der Punkt. Und die waren so happy. Ich weiß, ich war letztes Jahr zur Zeit, wo sie die Karten gekauft haben, das war im August, im Robinson. Und die hat mich angerufen. Die war so glücklich, dass sie die Karten gekauft hatten. Und eine Nacht, bevor wir nach Wien fuhren, ich habe gedacht, das Kind... Das war wirklich ein Trauma. Die war in der Schock, die war richtig im Schock. Jetzt blieb uns ja gar nichts anderes übrig. Also wir hätten dann einen Tag in Wien gehabt und waren an Tag 2. Wir hatten alles gebucht, man konnte nicht mehr da raus. Und ich sag so, weißt du was, wir gehen jetzt nach Wien, weil es geht den anderen ja auch so. Und es war wirklich auf der einen Seite ein so schönes Erlebnis, weil es war unfassbar berührend, wie warm und wie herzlich diese ganze Stadt reagiert hat. Ne? Überall haben die Swifties Kaffee gekriegt, Eis gekriegt, Mini-Konzerte haben stattgefunden, Leute haben gesungen gemeinsam am Stephansdom, hunderte von Menschen haben gesungen, die Mädchen haben ihre Bändchen ausgetauscht und es war einfach so, so, so krass. Und wir haben uns zum Beispiel ein Pandora-Armband zusammen gekauft. Also das war so irre, was dann wiederum an positiven Erlebnissen war durch diese Gemeinschaft. Und dass das, ich finde auch Taylor Swift, ich war jetzt nie so der Fan, aber ich finde faszinierend, was sie schafft, dass Menschen so aus der ganzen Welt zusammenkommen können und ohne Vorbehalte sich gegenseitig annehmen. Und ich habe immer nur zu meiner Tochter gesagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Und das war so schön. Wir haben so viel raus mitgenommen, auch wenn sie immer noch traurig ist. Ne? Also das ist immer noch so dieses, ich habe da so drauf hingearbeitet und jetzt werde ich nie wieder die Chance haben, das zu sehen irgendwie. Mhm. Aber es war am Ende trotzdem etwas, es sollte so sein. Ne? Es sollte einfach so sein.
Aus irgendeinem Grund sollte es so sein.
Und ich glaube, dass man immer in jedem auch etwas Positives erkennen kann. Und wenn es uns gezeigt hat, es gibt einfach auch andere Menschen mit Leid, die eben mitleiden oder auch das so empfinden und dass so etwas auch einen verbinden kann, ohne dass man vielleicht wirklich nur die Musik konsumiert, wenn du weißt, was ich meine.
Interessant. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe das ja über Tage auch mitverfolgt und habe ja natürlich auch immer für euch gehofft, dass es doch irgendwie noch möglich sein wird, und war tatsächlich auch sehr berührt, wie die Stadt damit umgegangen sind, die Menschen vor Ort damit umgegangen sind und natürlich auch die gestrandeten Konzertbesucher drumherum. Ja, das war schon etwas Einmaliges, was ja auch nur in Wien dann tatsächlich passiert ist.
Ja, und ich bin dann so in ganz viele Facebook-Gruppen gegangen, ne, wo dann Swiftie-Moms sich ausgetauscht haben, wo dann, nein, und das war so heilend, Mona, weil du gemerkt hast, das war ja, weißt du, du bist ja auch Mutter, du leidest ja viel schlimmer mit deinem Kind, als wenn dir selber was zustößt.
Absolut.
Und du musst das ja auch verarbeiten und mir hat das dann so viel Kraft gegeben und da kommt auch wieder das, was ich beruflich mache, Frauen zusammenzubringen. Weißt du, Menschen, dass Menschen lernen, sie sind nicht alleine, sie können sich in dem, wo sie stecken, austauschen und das hat mir Heilung gegeben, das hat meiner Tochter Heilung gegeben und ich glaube, dass das in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt so, so wichtig ist, dass wir lernen, empfindsam zu sein, über unsere Gefühle zu sprechen, zu verstehen, wir sind da gar nicht alleine mit. Es gibt auch noch andere, die auch so denken oder das so haben, nicht immer nur so in unserer eigenen Welt sitzen müssen.
Unterwegs sein, ja, genau. Warum gehört jetzt dieses Thema in diese Episode? Warum habe ich das reingenommen? Weil ich es auch so großartig fand, wie du sagst, dass es einem zeigt, dass Menschen zusammenstehen, dass man selbstlos sein kann, dass man etwas Positives finden kann, auch wenn es erstmal etwas schwerer zu finden ist. Und damit würde ich auch ganz gerne wieder gedanklich in die USA zurückkehren, wo ja gerade gewählt wurde und wo vielleicht gerade nicht alle Menschen positiv denken, beziehungsweise gerade hier aus der europäischen Sicht das ja gar nicht so positiv gesehen wird. Ich hatte jetzt gelesen oder gesehen bei dir, dass du dieses Jahr das erste Mal wählen durftest, richtig? Und ich finde es ja total spannend, dass wir jetzt also zeitnah nach dieser spannenden US-Wahl miteinander sprechen können. Was würdest du dann sagen, wie ist denn jetzt die Stimmung in den USA? Jetzt bist du ja in Kalifornien, das ist ja wahrscheinlich nochmal so ein bisschen anders als in anderen Bundesstaaten, aber du bist ja so viel rumgekommen und hast in so vielen Bundesstaaten gelebt. Wie würdest du es denn einschätzen? Wie ist die Stimmung in den USA?
Also auch sehr unterschiedlich. Und ich muss sagen, ich durfte ja auch das erste Mal wählen und ich habe 100% committed für Kamala Harris gewählt. Ne? Also das stehe ich auch zu, würde ich auch wieder so tun. Aber es ist hier in den USA nochmal ein bisschen anders, weil in den USA hast du ja nur recht die eine oder die andere Partei. Also du hattest nur die Wahl zwischen ihr und ihm. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn du, also wir haben über 40 Staaten besucht in den USA und ich weiß auch und ich verstehe auch, warum die Menschen so entschieden haben, wie sie entschieden haben. Ich gucke dann natürlich durch eine andere Perspektive, weil für mich ist das Frauenthema ganz wichtig. Ich glaube, Frauen sind unfassbar tolle Führungskräfte, die eben nicht Ego und Macht besessen, wie es jetzt der Fall ist, wählen. Aber, und für mich wäre das natürlich war das überhaupt nicht die Frage, eine Frau zu empowern, die Regierung hier entscheiden zu kreieren. Aber wie das eben so ist, es gibt immer zwei Meinungen und ich kann auch aus der amerikanischen Sicht verstehen, dass sie eben nicht glücklich waren mit der Regierung und warum jetzt so viele sogar sehr demokratische Gegenden für die Republikaner und insofern auch für Trump gestimmt haben, weil einfach die Menschen können sich keine Häuser hier mehr kaufen, die Lebenshaltungskosten, Benzin, alles ist so, so teuer geworden. Hier in zum Beispiel in Kalifornien ist das ein Riesenproblem mit Obdachlosigkeit, mit Affordable Housing. Und das sind alles Themen, wo natürlich eine Kamala Harris auch überhaupt gar keine Zeit hatte, in der kurzen Zeit zu zeigen, was sie eigentlich möchte und was sie eigentlich bewirken kann. Und da ist in den USA sieht man nicht das große Ganze oft, sondern man sieht das eine, worauf man sich sozusagen fokussiert, was gerade das Thema ist. Und da muss ich natürlich auch sagen, als Unternehmerin sehe ich schon, dass für das Land ein gewisser Anteil an dem, was die Trump-Regierung angekündigt hat, für das Volk einfach unglaublich wichtig ist, wie Zinsen senken, Grenzen für illegale Immigration schließen und so weiter. Die Probleme sind halt auch hier im Land. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein bisschen wie bei Taylor Swift auch. Ich finde den ganz furchtbar und ich bin auch nicht happy, dass dieser Mensch jetzt 4 Jahre an die Macht kommt. Ich glaube aber trotzdem, dass ich dem insgesamten Konzept, was zumindest den Wirtschaftsaufbau, das Vermeiden der Obdachlosigkeit, dass Menschen, und ich sehe sie jeden Tag hier auf der Straße leben, vielleicht wieder die Chance haben, ein normales Leben zu führen oder aufgefangen werden, auch etwas ist. Aber es ist immer eine Mischung aus allem. Ja, ich unterstütze zum Beispiel auch überhaupt nicht dieser Gedanke mit all das. Es ist für mich auch wieder so ein Mixed Feeling, wie glaube ich für viele. Aber das Land hat einfach so entschieden. Und so ist es nun mal einfach, ne? Ob das der richtige Weg ist.
Auch voranschreiten müssen, ne? Mit dieser Entscheidung, ja.
Und du glaubst gar nicht, Mona, ich habe auch viele, viele amerikanische Kontakte, wo du so denkst, die feiern den, die feiern das. Und du da fassungslos stehst und denkst so, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Auf der einen Seite total spirituelle Leute und die feiern das total. Aber wie gesagt, die Mitte liegt dann oft dazwischen. Na, und es ist einfach so, du hast ja in Amerika gelebt, du weißt das auch. Wir denken, wir verstehen die Amerikaner. Die Amerikaner sind aber von innen heraus doch nochmal anders. Und es ist nicht nur das Englische zu verstehen, sondern die Kultur dahinter zu verstehen. Und da es macht das auch Sinn, dass das Land so quasi krass mehrheitlich im Grunde ja auch sich dafür entschieden hat.
Bleiben wir neugierig und wünschen wir alles Gute, dass sich das für viele Menschen oder die meisten Menschen ein Stück weit positiver entwickelt. Und wir aus Europa werden natürlich wahrscheinlich täglich draufschauen und uns die einzelnen Schritte anschauen, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Ja, Monique, es ist so viel drin in diesem Gespräch und ich spreche so gerne mit dir, aber ich glaube, so ganz langsam müssen wir ein Stück weit zum Ende kommen. Ich hoffe, dass du dir deine Positivität erhalten kannst. Ich hoffe, dein Business entwickelt sich weiterhin so positiv und so gut, deine Mastermind-Gruppen, dass deine Community so toll bleibt. Ich wünsche dir natürlich, dass sich dein Buch gut verkauft. Bin gespannt, auf welcher Lesung ich dich dann mal sehen oder hören oder wo ich mich mal draufschalten kann zum Lauschen. Also da wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Und ich habe mir noch einen kleinen Abschlusssatz formuliert. Da habe ich nämlich ganz laut auf dem Weg nach Hause heute, habe ich natürlich Musik gehört und habe ganz laut Katy Perry gehört. Und mein Abschlusssatz wäre, you could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. In diesem Sinne ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Monique. Alles, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, liebe Mona.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch. Deine Mona Rüssmann.